Thema, das Evangelium Gottes nach der Heiligen Schrift und die modernen Verfälschungen des Evangeliums, ist eigentlich ein trauriges Thema, ein notvolles Thema, aber auch ein sehr wichtiges. Das Evangelium, diese Rettungsbotschaft Gottes, ist etwas sehr, sehr Kostbares, ein kostbarer Schatz, der den Gläubigen anvertraut ist. Und wir sollen über diesem Schatz wachen. Und auch dafür gilt, was ganz grundsätzlich von dem Glaubensgut gilt, das die Heilige Schrift uns offenbart, nämlich, dass wir dafür kämpfen müssen, dass es unverfälscht und treu bewahrt wird in einer Zeit, wo der Satan die Grundlagen des Wortes Gottes angreift und verfälschen will. Und deswegen steht im Judasbrief, der eben auch gerade vor solchen Irrlehren und Verführungen warnt, diese Mahnung, Judas 3 und 4. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft. Und hier ist das Glaubensgut gemeint, das, was geglaubt werden soll. Dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Also das Glaubensgut, das wir im Neuen Testament haben, von Gott inspiriert, das ist unveränderlich. Das kann nicht verändert werden, das darf auch nicht einfach angenommen werden, dass das sich immer weiter fortsetzt. Das ist ja die Lehre der katholischen Kirche, die Konzilien der Kirche, die glaubende Kirche, besonders die Päpste, können das Glaubensgut weiterentwickeln und noch Neues dazu tun oder auch die pfingsterischen falschen Propheten. Sondern das wahre Glaubensgut der Bibel ist ein für alle Mal gegeben und es ist unveränderlich von uns so anzunehmen und zu verteidigen und dafür zu kämpfen. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Also es gibt in der Gemeinde Jesu Christi und gab schon von Anfang an Irrlehrer, falsche Lehrer, die verkehrte Dinge hineingeschmuggelt haben in die Gemeinde. Und das betrifft ganz besonders auch das Evangelium, die Rettungsbotschaft. Schon einer der ersten Irrlehren, die zu bekämpfen waren, die wir im Galaterbrief geschildert bekommen, betraf das Evangelium, sodass am Anfang des Galaterbriefes der Apostel Paulus sagen muss, ihr habt euch einem anderen Evangelium geöffnet, das eigentlich gar keines ist. Ja, ein andersartiges Evangelium, eine falsche Rettungsbotschaft. Und da müssen wir auch heute wachsam sein, denn eine der größten geistlichen Nöte dieser Endzeit ist, dass ein falsches Evangelium, dass mehrere falsche Evangeliumslehren verkündet werden, statt des echten Evangeliums, das wirklich zur biblischen Bekehrung und Neugeburt führt. Und ein falsches Evangelium führt nicht zur Neugeburt, führt nicht zur Errettung. Das ist das ganz Ernste und Tragische an dieser Situation. Ja, Evangelium. Das ist ja ein Wort, das wir oft schon gehört haben und sicherlich auch oft schon definiert bekommen haben. Aber ich möchte es nochmal betonen. Evangelium heißt eigentlich Heilsbotschaft, Botschaft von der Errettung. Ganz wörtlich die gute Botschaft, die Botschaft, die uns froh macht, aber im Grunde heißt es Rettungsbotschaft. Die Botschaft, dass die Rettung gekommen ist und dass wir die Rettung ergreifen können in dem Herrn Jesus. Und das Evangelium ist keine menschliche Botschaft, ist nicht etwas, was sich Menschen ausgedacht haben, sondern das Evangelium, wie wir es in der Bibel finden, kommt von dem lebendigen, allmächtigen, ewigen Gott. Deswegen heißt es auch das Evangelium Gottes in verschiedenen Bibelstellen. Ja? Und diese Rettungsbotschaft, sie wurde von Menschen niedergeschrieben, auch von Menschen, die geleitet waren durch den Heiligen Geist. Und da gilt eben übertragen auch das, was wir über das prophetische Wort lesen in 2. Petrus 1, diese bekannte Stelle auch über die Inspiration der Schrift. Und das aus meiner Sicht ist die ganze Bibel prophetisches Wort in dem Sinn, dass sie eben von heiligen Menschen Gottes eingegeben, niedergeschrieben wurde. Da lesen wir Vers 20 und 21 in 2. Petrus 1. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Ja, und sie haben diese Dinge niedergeschrieben, geleitet durch den Heiligen Geist. Das heißt, es ist ja eine göttliche, eine übernatürliche Heilsbotschaft, die uns anvertraut wurde, damit wir sie getreulich weitergeben. Und diese Heilsbotschaft ist das Evangelium von Jesus Christus. Es ist das Evangelium Gottes, weil es von Gott ausgeht. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, weil der zentrale Gegenstand dieser Botschaft ist der Sohn Gottes. Der herrliche Sohn Gottes, der aus den Himmelsherrlichkeiten kam, der als wahrer Gott, als Gottes Sohn Mensch wurde, echter Mensch wurde, aber ohne Sünde. Der Sohn Gottes, der sich selbst entäußert hat und Knechtsgestalt angenommen hat, um sich für sündige, verlorene Menschen zu opfern, um die Sünde und Schuld der sündigen Menschen zu tragen und sie zu versöhnen mit dem heiligen Gott. Und das ist eigentlich diese Botschaft, dass dieser Sohn Gottes auferweckt wurde von Gott und damit ist unsere Rechtfertigung all der Glaubenden besiegelt vor Gott, gültig gemacht. Sein vollkommenes Sühnopfer, das der Sohn Gottes für uns gebracht hat. Und er ist jetzt zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit und vertritt uns dort als der große hohe Priester. All das gehört zu dem Evangelium Gottes. Und das ist eigentlich das Zentrum des Evangeliums, ist der Herr Jesus in seiner Menschwerdung, in seinem vollkommenen Sühnopfer, in seiner Verherrlichung als der Auferstandene. Und das ist diese Botschaft, die im Glauben anzunehmen, das ist der von Gott verordnete Weg zur Errettung. Wir können nicht errettet werden durch gute Werke. Wir können nicht errettet werden, indem wir irgendetwas glauben, so wie es heute den Menschen weisgemacht wird. Egal, ob du jetzt Moslem bist oder Hindu, Hauptsache du glaubst was und bist religiös, dann wirst du schon in den Himmel kommen. Das ist ein Betrug, eine Lüge. Sondern allein der persönliche Glaube an diesen einen persönlichen Herrn und Retter, der alleine das gültige Sühnopfer für unsere Schuld vor Gott vollbracht hat, der alleine der Mittler ist, den Gott selber bestimmt hat. Die Versöhnung, dass wir Frieden mit Gott haben, das können wir nicht zu unseren Bedingungen machen. Das will der Mensch gerne. Sondern diese Versöhnung geschah zu den Bedingungen Gottes. Und Gottes Bedingung ist einzig durch meinen Sohn. Es gibt keinen anderen Heilsweg. Deswegen sagt der Herr Jesus, und ist heute noch ein Anstoß oder zunehmend ein Anstoß, dass eben er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zu dem Vater kommt als allein durch ihn. Und das gehört auch mit zu diesem Evangelium. Es gibt nur einen einzigen Retter, es gibt nur einen einzigen Namen unter dem Himmel, so haben es die Apostel verkündigt, indem wir gerettet werden müssen. Und das ist der Name Jesus. Und Jesus heißt ja Retter. Er, der Herr, ist Rettung. Das ist der Name Jesus, seine Bedeutung. Und deswegen geht es darum, dass diese Botschaft unverfälscht verkündigt wird. Überall in aller Welt. Von Generation zu Generation immer wieder neu. Und dieses Evangelium müssen wir weitergeben. Auch wir Älteren, an die jüngere Generation und darauf achten, dass es unverfälscht, verstanden, ausgelebt und dann auch wieder verkündigt und bezeugt wird. Ja? Das ist Gottes Auftrag und ich denke, das ist wichtig, dass wir das auch erkennen, Lukas 24, diesen Auftrag zur Weitergabe des Evangeliums, wo jeder Gläubige eigentlich angesprochen ist. Lest es einfach mal im Zusammenhang ab Vers 45. Da öffnete er, der Herr Jesus, der auferstandene Herr, ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Das ist wichtig. Jeder Gläubige ist Zeuge des Herrn Jesus. Nicht jeder Gläubige ist Evangelist, der nun öffentlich in Vollmacht das Evangelium verkündigen kann. Das ist eine besondere Gabe. Aber jeder Gläubige ist Zeuge. Und das Zeugnis geschieht nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Und zwar in Taten und einem Leben, das mit unseren Worten übereinstimmt. Das ist ein Zeugnis, das auch die skeptischen, ungläubigen Menschen verstehen und akzeptieren können, wenn Gott Gnade schenkt. Ja? Also wir sind alle Zeugen von diesem auferstandenen Herrn, der für uns gestorben ist und der verherrlicht zur Rechten Gottes ist. Und er will uns die Kraft geben, die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir dieses Zeugnis überall weitergeben. Und die Rettung ist gebunden an den Glauben, und zwar an den Glauben an das Evangelium, an das Wort Gottes und auch an den Glauben an die Person dieses Retters, des Herrn Jesus Christus. Das ist in der Bibel in keiner Weise zu trennen, untrennbar miteinander verbunden. Wir haben heute verkommene Leute, die sich Evangelikale und Gläubige nennen, aber gar nicht mehr wirklich gläubig sind. Die sagen, ich glaube an Jesus, ich glaube nicht an die Bibel. Jesus ist doch wichtig, die Bibel ist doch nicht so wichtig. Aber damit ist natürlich das biblische Evangelium auch schon verfälscht. Ja? Denn worin erkennen wir denn den Herrn Jesus und wie offenbart er sich denn? Durch sein Wort. Wir können den Herrn und sein Wort in keiner Weise voneinander trennen. Das ist eine böse Verführung. Sondern wenn ich an das Wort glaube, dann glaube ich auch an den Herrn Jesus. Und wenn ich an den Herrn Jesus glaube, dann glaube ich auch an sein Wort. Ganz einfältig und unbedingt. Und wer das trennen will, der ist schon verführt. Ja? Also wir glauben an das Wort des Evangeliums, sonst werden wir nicht gerettet. Das lesen wir in diesen berühmten Versen in Römer 10, wo es sinngemäß heißt, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Wie sollen Sie glauben, wenn nicht jemand das Wort verkündigt, das Evangelium, und die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes? Ja, deswegen kommt der Glaube letztlich aus dem Wort. Und das Wort Gottes ist auch der Same der Wiedergeburt, durch das wir von Neuem gezeugt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle Verkündigung des Evangeliums auch immer das Wort Gottes im Mittelpunkt hat. Dass wir nicht einfach in eigenen Worten das Evangelium verkündigen, sondern dass wir dieses inspirierte, lebendig machende, kräftige Wort, das Wort vom Kreuz, auch wirklich in unserem Zeugnis zentral hineinbringen. Ich lese mal 1. Petrus 1 ab Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren oder eigentlich von Neuem gezeugt, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Man könnte es auch so sagen, wenn wir nur mit fleischlichen Menschenworten, mit fleischlichen Methoden versuchen, die Leute zum Glauben zu bringen, das bringt nichts. Denn das Fleisch ist selber tot und kraftlos. Sondern nur, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, dann kommt neues Leben zustande. Denn dieses Wort ist der Same der Wiedergeburt. Das aber ist das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Ja, und das ist der biblische Weg. Zeugnis und Verkündigung des Evangeliums, der Botschaft der Rettung durch das Wort Gottes als Grundlage, und zwar das unverfälschte, komplette Evangelium. Das ist so wichtig und das finden wir gerade auch in Apostelgeschichte 20 bezeugt, wo der Apostel Paulus als Evangelist etwas sehr Ernstes sagt in den Versen 26 und 27. Da sagt er, darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ja, hier nimmt der Apostel Bezug auf Hesekiel. Ich denke, wir kennen diese Stelle, wo Gott dem Hesekiel sagt, ich habe dich zum Wächter bestimmt für das Haus Israel. Und wo er sagt, wenn du die Israeliten warnst, wenn ein Gericht kommt, und sie gehorchen dir nicht, dann ist ihr Blut auf ihrem Haupt. Du bist rein. Wenn du sie aber nicht warnst vor der Gefahr, und es kommt die Gefahr und sie kommen um, dann ist das Blut auf deinem Haupt. Ihr Blut, du bist verantwortlich. Ist klar. Ja? Also militärisch, wenn ein Wächter nicht warnt vor der heranrückenden Armee, dann ist es ganz klar, dann ist er schuld, wenn da viele Leute zum Opfer werden, die sich sonst hätten verteidigen können. Ja? Und genau so sagt es die Bibel, wenn wir das Evangelium kennen und wir bezeugen es nicht auch getreulich und in einer biblischen Weise, dann haben wir eine Verantwortung, wenn wir Menschen täuschen über wichtige Dinge, die das Heil betreffen. Ja? Der Apostel Paulus hat deswegen gesagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und die große Not heute ist, dass es viele Prediger gibt, die um den Menschen zu gefallen und mehr Scheinbekehrungen hervorzubringen, die ein verkürztes, verwässertes oder sogar direkt verfälschtes Evangelium verkündigen. Und das ist eigentlich ein Verbrechen. Ein Verbrechen an den Menschen. Man denkt, ja, da, wenn ich die Schwelle, die Stufe niedriger mache und den Weg ein bisschen breiter mache, den Gott vorgeschrieben hat, dann komm doch mehr in den Himmel. Das kann doch nur gut sein. Aber das Problem ist, auf dem breiten Weg kommt man nicht in den Himmel, sondern man kommt ins Verderben. Ja? Und wenn ich den Weg breiter mache, als die Schrift ihn macht, dann begehe ich ein Verbrechen als Evangelist an den Menschen, denen ich die Botschaft zu verkündigen habe. Und natürlich auch an dem Herrn. Der möchte, dass die Menschen errettet werden, und sie werden nur errettet durch die Erkenntnis der göttlichen Wahrheit. Und deshalb haben wir auch eine Verantwortung, dieses Evangelium unverfälscht von modernen Fälschungen und Beimengungen und Verwässerungen zu verkündigen. Wir werden da nachher noch drauf kommen, was es da alles zu beachten gibt. Tatsache ist, dass der Feind genau weiß, dass die Menschen errettet werden durch die Verkündigung und das Zeugnis des biblischen Evangeliums. Und dass er deswegen verschiedene Versuche unternimmt, genau das zu hindern, weil er genau weiß, mit jeder wahren Bekehrung wird ein Mensch seinem Reich entrissen und in das Reich Gottes hineingeführt. Und das ist natürlich ein Verlust. Der Feind, dieser bösartige, listige, gefallene Engel, er hat im Grunde nur das Ziel, möglichst viele Menschenseelen in das Verderben hineinzuziehen und hineinzureißen, von dem er genau weiß, dass ihm selber das fest bevorsteht und bereitet ist. Ja? Und das ist etwas Schreckliches, aber das ist genau das, was der Feind tut. Durch Betrug, durch Verdrehung der Wahrheit, durch alle möglichen Listen versucht er, die Menschen von dem wahren Evangelium und von dem wahren Glauben an das Evangelium fernzuhalten. Und da gibt es verschiedene Strategien. Das erste ist, dass er eben der Feind verschiedene falsche, andersartige Evangelien ausstreut in der Christenheit, die nicht retten. Zum Beispiel das Evangelium der katholischen Kirche. Errettung durch Sakramente und Werke, kommen wir noch drauf. Ja? Oder auch das falsche Wohlstandsevangelium der Pfingstler. Das Evangelium von der Heilung, von der Krankenheilung, die angeblich in der Erlösung mit drin ist, auch ein falsches Evangelium. Oder das soziale Evangelium, dass man eben hauptsächlich den Menschen ihre Lebensbedingungen verbessern muss und dass das Reich Gottes ist und die Erlösung, die heute wichtig ist, dass es Menschen in diesem Leben besser geht. Das ist auch ein falsches Evangelium. Und so gibt es verschiedene gefälschte Evangelien, die im Umlauf sind, weil der Feind versucht, die Menschen ein Stück zu verführen. Vielleicht lesen wir da gerade auch nochmal aus dem 2. Korinther 11 diese wichtige Warnung vor der Irreführung, die letztlich durch die Werkzeuge des Teufels geschieht. 2. Korinther 11 ab Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Das ist übrigens die Herrlichkeit des Evangelisten, dass er sozusagen ein Brautwerber sein darf, ein Werber für den himmlischen Erlöser und Bräutigam und ihm Menschen zuführen darf, die dann errettet werden und die dann wirklich auch zu dieser Brautgemeinde gehören dürfen. Und dann kommt die Warnung, Vers 3. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also hier wird eine ganz wichtige Warnung für die Endzeit ausgesprochen. Es gibt in der Endzeit Verführer, die treten als Christen auf, als vollmächtige Prediger, damals als Apostel sogar, kamen aus Jerusalem, waren Juden, rhetorisch total gut beschlagen. Und der Apostel Paulus offenbart den Korinthern, sie haben die mit Begeisterung aufgenommen und die haben gar nichts gemerkt. Aber hier sagt der Apostel, schaut her, die haben euch einen falschen Jesus verkündigt. Und das ist eine ganz entscheidende Sache, wenn wir durchblicken wollen in den Verführungen dieser Zeit. Es gibt nicht nur den Herrn Jesus Christus, den biblischen Herrn. Man muss immer aufpassen, wenn die Leute sagen, ich glaube an Jesus. Kannst du auf der Straße hören und dann sagen sie, ich bin in der katholischen Kirche oder ich bin Zeuge Jehovas oder sonst irgendwas, ich bin der evangelische Pfarrer dieser Stadt. Ja? Und jedes Mal muss man sagen, an welchen Jesus glauben sie denn eigentlich? Ist es wirklich der biblische Herr Jesus Christus oder ist es ein andersartiger Jesus, der niemanden rettet? Zum Beispiel der Jesus des sozialen Evangeliums. Ja? Jesus war ein Sozialrevolutionär, so sagen die liberal-theologischen Christen. Ja? Er war ein Vorbild, ein Prediger der Moral. Das ist alles falsch, ja? Alles nicht die Wahrheit. Oder eben Jesus der Heiler. Das ist so die charismatische Variante. Ja? Jesus der Schamane, der die Leute gesund macht. Und diese ganzen Dinge, da muss ich mich immer fragen, ist es der biblische Herr Jesus Christus? Ja? Und ein anderer Geist, wisst ihr, die Verführung kommt von falschen Geistern. Und das ist auch das, was sie so gefährlich, so brisant macht, was die Leute auch manchmal verblendet. 1. Timotheus 4 ist auch so eine Warnung vor der Endzeitentwicklung. Vers 1, und das hat sich das erste Mal in der katholischen Kirche verwirklicht, wie auch der Zusammenhang zeigt, da heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Ja, also der Feind fabriziert falsche Evangelien und die Leute fallen drauf rein. Zeugen Jehovas, ja? Jesus Christus nur ein geschaffenes Wesen, keine Erlösung. Das ist ein falsches Evangelium und wie viele Tausende fallen da drauf rein? Ja? Oder die Neuapostolischen. Ja? Falsches Evangelium, falsche Rettungsbotschaft. Und diese Dinge, die wirken in der heutigen Zeit ganz massiv hinein in die Christenheit. Und wir müssen uns immer fragen, wird wirklich das biblische Evangelium verkündigt? Ist es wirklich der biblische Herr? Die zweite Strategie des Feindes, und die funktioniert leider sehr gut, ist, dass er die wahren Gläubigen dazu verleitet, dass sie es einfach unterlassen, das Evangelium zu bezeugen. Sei es durch Einschüchterung, Verfolgung, der brüllende Löwe, aber ganz oft heute durch Trägheit, durch mangelnden Mut. Man schämt sich, man will nicht so gerne sich als Christ outen. Manche Christen versuchen so in U-Boot-Form durchzukommen, irgendwie im Beruf oder so, dass man gar nicht weiß, dass sie gläubige Christen sind. Und auch das ist natürlich ein Weg, wie das Evangelium gehindert wird an seiner Ausbreitung. Müssen wir mal drüber nachdenken. Ja, wir sind es den Menschen schuldig, ein Zeugnis zu sein. Wie gesagt, das kann unterschiedlich aussehen. Nicht jeder hat die Gabe zu predigen und da beredt zu sein. Aber jeder kann zum Beispiel den Menschen ein Traktat in die Hand drücken oder ein neues Testament schenken oder einfach nur Zeugnis geben von dem, was der Herr Jesus in deinem und meinem Leben getan hat. Das reicht ja schon. Ja? Es geht nicht darum, dass wir da ganz hohe Maßstäbe erfüllen. Ja? Es geht nicht darum, dass man sagt, jeder Christ muss ein Evangelist oder ein Missionar sein. In dieser hohen Form ganz sicher nicht. Aber jeder Christ ist ein Zeuge. Ja? Und dieses Zeugnis kann jeder ablegen. Der Alte und Kranke, der Junge, jeder auf seine Weise. Und wenn wir es ehrlich in Abhängigkeit vom Herrn tun, dann wird dieses Zeugnis auch kraftvoll sein und Frucht bringen. Ja? Und deswegen, wenn der Feind uns verhindert, dass wir einfach das Evangelium gar nicht weitergeben, manchmal auch Trägheit, manchmal beschäftigt er uns mit irgendwelchen Hobbys oder mit irgendwelchen Abseitigkeiten. Ja? Ich denke auch manchmal, es gibt manchmal Zuschriften, die ich bekomme in meiner Webseite, wo die letzten Spitzfindigkeiten irgendwelcher komplizierten prophetischen Fragen in der Schrift und da werden dann Fragen gestellt, wie ist es damit und wissen Sie das? Und oft muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich gesagt, das ist mir auch nicht so wichtig, darüber jetzt genau nachzuforschen. Es gibt wesentliche Dinge, die in der Schrift stehen, wo wir Mühe haben, sie auszuleben, die uns ganz direkt angehen. Und ob einmal später das mit dem Antichrist und Gog und Magog so oder so ist, ganz ehrlich, das ist für uns nicht so entscheidend. Ich glaube einfach, dass es so stimmt, was in der Bibel steht. Aber ja, wenn wir uns damit so viel aufhalten, dann verlieren wir doch Zeit für Wesentliches. Und das Wesentliche ist, dass wir das Evangelium bezeugen, dass wir die Gemeinden stärken müssen, dass wir wirklich beten müssen um Erweckung und dass die wesentlichen Verteidigungslinien auch der geistlichen Kämpfe der heutigen Zeit stehen bleiben und die Geschwister wirklich auch wachsam sind. Das sind wesentliche Dinge, nicht irgendwelche abseitigen theologischen Spitzfindigkeiten und Sonderfragen. Ja? Also nur, der Feind hat verschiedene Möglichkeiten. Er kann uns auch mit weltlichen Hobbys, die vielleicht gar keine an und für sich Sünde sind, so beschäftigen, dass wir gar keine Zeit haben, Zeugnis zu geben. Und da können wir uns auch mal fragen, tun wir das so, wie wir es können und sollten in unserer Lebensumgebung, Familie, Beruf, Nachbarschaft? Wissen die Menschen, dass ich gläubiger Christ bin? Haben sie von mir schon mal was gehört? Ja, bete ich für sie? Und dann eben auch woanders, ja, dass man vielleicht auch mal etwas mitnimmt, wenn man unterwegs ist, ein Traktat mal weitergibt. Ja. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Und das andere, das dritte, was ich noch erwähnen möchte, was der Feind tut, um das Evangelium zu verhindern, ist, dass er, wenn die Gläubigen schon evangelisieren, versucht, es so zu lenken, dass sie fleischliche Methoden und eine Vermischung mit ungeistlichen Elementen hineinbringen. Und allein schon das schwächt die Kraft der Evangeliumsbotschaft. Ja? Wir wissen das, was eben der Apostel Paulus im 1. Korinther 1 gesagt hat, dass er nicht in Redeweisheit das Evangelium verkündigen will, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Also auch wenn ich die echte Botschaft verkündige, aber in fleischlicher Weise mit Menschenmethoden verwässert mit menschlichen Zugeständnissen, dann ist zumindest die Durchschlagskraft verringert. Ja? Das weiß der Feind auch. Und diese Vermischung zwischen Fleisch und Geist ist ein ganz großes Problem. Vielleicht lesen wir aus dem 1. Korinther 2 nochmal das Zeugnis des Apostels Paulus, wie er das Evangelium unter den Korinthern verkündigt hat. Ab Vers 1. Da heißt es, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wie oft ist es heute anders? Wie oft gibt es heute Evangelisation, wo die Leute sagen, lasst uns den Oberbürgermeister oder den Fußballer des Jahres einladen, damit mehr Leute kommen und damit Leben in der Bude ist. Solche Dinge, ja. Oder jetzt wollen wir da mal so ein Rock- und Poplied singen, dann freuen sich die Leute, weil das haben sie schon alle oft im Radio gehört und dann fühlen sie sich wohler hier in unserem Raum. Ja? Solche Dinge sind menschliche Methoden, Köder, mit denen die Arbeit des Evangeliums verdorben wird und die Frucht zumindest verringert wird. Und diese Lauterkeit, dass man wirklich ohne menschliche Methoden in aller Schwachheit wirklich dieses Wort verkündigt in Kraft, das finden wir heute leider immer seltener. Ja, aber das ist das, was die volle Frucht bringt. Und das weiß der Feind auch. Ja, es gibt also in der Endzeit einen großen geistlichen Kampf um dieses Evangelium, dass es getreu verkündigt wird, unverfälscht, unverkürzt. Das ist ein geistlicher Kampf. Und wir sind aufgerufen zur Wachsamkeit. Wisst ihr, was ich oft feststelle, ist, dass viele Gläubige, habe ich bei ProChrist zum Beispiel gemerkt, wenn man darüber redet, dann sagen viele, oh, der Parzani hat doch ein biblisches Evangelium verkündigt. Und da meinen sie damit, sie haben irgendwann mal gehört Sünde, irgendwann mal gehört Buße und Glaube, und dann sagen sie, ja, das war doch das Evangelium. Ja, man ist ganz leicht mit sehr wenig zufrieden. und prüft gar nicht, ja, war das jetzt wirklich der ganze Ratschluss Gottes, der da verkündigt wurde. Natürlich kann ein Prediger das nicht immer in jeder Predigt alles genau ausführlich machen, aber wenn die ganzen Dinge nur sehr verkürzt und verwässert kommen, dann ist es eben keine biblische Evangelisation mehr. Und das habe ich versucht, auch in einer Untersuchung zu Pro Christ damals nachzuweisen an den schriftlichen Vorträgen, dass hier eben das Evangelium nur noch in ganz wenigen Ansätzen verkündet war, dass aber dabei ganz viel menschliche Beimischung, Psychologie, Humanismus vermischt dabei war. Und diese Unterscheidungsfähigkeit haben viele Gläubige heute gar nicht. Sie sind mit ganz wenig zufrieden. Und da müssen wir uns vielleicht ganz kurz mal vor Augen führen, was gehört denn zu dem biblischen Evangelium alles dazu? Ja, und es ist ganz klar, wo fängt das Evangelium an? Ja, das Evangelium fängt an bei Gott. Das ist ganz klar. Wir müssen zuerst einmal den Menschen, die ja letztlich ferne von dem wahren Gott sind, auch wenn sie christlich angehaucht sind, haben sie keine Ahnung von dem lebendigen Gott, müssen wir verkünden, dass eben der ewige, allmächtige, heilige, gerechte Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dass das der Gott ist, mit dem sie rechnen müssen, der auch sie geschaffen hat, dem sie Rechenschaft schuldig sind. Das ist mal das Allererste. Und deswegen das Evangelium beginnt mit Gott und es beginnt auch mit der Schöpfung. Ja? Wenn man so sagt, ach, ob man jetzt glaubt, dass Gott durch Evolution geschaffen hat oder durch Schöpfung, ist ja egal. Hauptsache, das Evangelium stimmt noch. Dann stimmt es nämlich nicht mehr, wenn man nicht mehr verkündigt, dass Gott den Menschen geschaffen hat, und zwar Adam als Person. Ich habe jetzt erst ein Gutachten über die Lutherbibel 2017 verfasst und dort steht in den Sach- und Worterklärungen im Prinzip, dass Adam nur ein Mythos war, dass das gar keine reale Person ist. Und das ist ja der Irrglaube der Liberaltheologen. Ja? Das ist Abfall vom Evangelium, wenn man nicht weiß, dass Adam eine reale Person war, unser Stammvater, und dass er gesündigt hat und dass das zentrale Folgen auch für dich und für mich hat. Ja, wir haben Anteil an dieser Sünde und an dem Tod, den Adam auf die Menschheit gebracht hat. Damit fängt auch ein Stück des Evangeliums an. Aber es fängt natürlich zuallererst an, Gott ist der Urheber des ganzen Universums. Gott ist unser Schöpfer, ihm sind wir verantwortlich. Und deswegen will man ja diese Lehre von dem Schöpfer Gott gar nicht hören. Weil jeder Mensch genau weiß, wenn ich ein Geschöpf Gottes bin, dann kann ich mein Leben nicht einfach so führen, wie es mir passt. Dann bin ich doch irgendwo diesem Gott verantwortlich, der mich geschaffen hat. Und deswegen will man das lieber so weit wie möglich von sich wegschieben, diesen Gedanken. Aber das biblische Evangelium zeigt, wir sind Gott verantwortlich. Wir stehen vor Gott und wir stehen verurteilt vor Gott. Jeder Mensch. Gott ist ein Gott des Gerichts. Und das will man heute auch nicht mehr verkündigen. Das ist grausam. Die Liberaltheologen sagen, ach, das Entscheidende ist, dass wir heute die Menschenfreundlichkeit Gottes verkündigen. Aber die Menschenfreundlichkeit Gottes ist eine Wahrheit, aber das wird zur Lüge, wenn wir nicht gleichzeitig das Zorngericht Gottes verkündigen. Ja? Und das wird heute bei ganz vielen Evangelisationen weggelassen oder abgeschwächt. Ja? Das Zorngericht Gottes, dass Gott zu Recht jedes Geschöpf richten muss, das ist gar nicht seine Option, wenn er ein gerechter Gott und Herrscher sein will, sondern er muss. Jede Übertretung, jede Sünde richten, vergelten mit einer angemessenen Strafe. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Da kommen wir nicht drum herum. Ja? Und diese Dinge werden heute nur noch abgeschwächt gesagt. Ja? Und dass eben letztlich das Ende des Sünders die Hölle ist, dieses ewig währende Feuer, das ist natürlich eine unangenehme Wahrheit, die wir nicht so gerne weitergeben, aber es ist eine Wahrheit, die sind wir den Menschen auch schuldig. Ja? Der Zorn Gottes ist eine Realität. Und erst vor diesem Hintergrund eines Gottes, der heilig und gerecht ist und der gerechterweise Gericht übt, können wir das ganze Evangelium überhaupt verstehen. Ja? Und genauso die andere ergänzende Wahrheit ist die Wahrheit über den Menschen, die wird halt auch nicht mehr richtig verkündigt. Dass der Mensch nämlich ein durch und durch verdorbener Sünder und Rebell vor dem heiligen Gott ist. Das wollen wir nicht mehr wahrhaben. Oder irgendwas Gutes ist doch an uns dran. Oder nicht? Irgendwie sind wir doch auch gut. Wisst ihr, da wird auch ein Stück menschlich gedacht. Natürlich, menschlich gesehen gibt es gute Menschen und sehr böse Menschen. Ja, es gibt Menschen, die relativ edel sind und Gutes getan haben. Es gibt Menschen, die sind eigentlich nur Verbrecher. Und da muss man doch einen Unterschied sehen. Natürlich, den sieht auch Gott. Aber Gott sieht auch das Sündige und Verdorbene in unserem Guten. Und ich hoffe, wir als gläubige Christen haben das auch ein Stück schon gemerkt und erkannt. Wenn wir etwas Gutes tun, wie viel Stolz und Selbstgerechtigkeit ist da dabei? Dass der Mensch sich rühmt über das Gute. Dass das Gute immer vermischt ist mit Bosheit, Egoismus, Täuschung, dass man andere eine Fassade spielt vor anderen, sich gut aufspielen will, angesehen sein will. Und alle diese Dinge sieht der heilige Gott. Und vor Gott gibt es nichts Gutes. Der Mensch hat nichts Gutes vorzuweisen. Ich sage immer, das ist die Frage des Maßstabs und der Sichtweise. Ne? Wenn du so eine Küchenplatte hast und du wischst da einmal drüber als Hausfrau, da sagst du, die ist sauber. Und dann kommt irgend so ein Lebensmittelchemiker und nimmt die Lupe und das Mikroskop und guckt da drauf und sagt, die ist voller Bakterien und Viren. Merkt ihr was? Das kommt immer darauf an, wie sehe ich die Sache. Wenn ich genau genug hinschaue, dann ist das Saubere auch schmutzig. Und genau das ist das Problem zwischen Gottes Maßstäben und unseren Maßstäben. Ja? Gott sieht unsere Gedanken an, Gott sieht die Regungen unseres Herzens genauso wie die Taten. Und in den Regungen unseres Herzens gibt es niemanden, der nicht schon gelogen hätte oder nicht ein Mörder wäre, weil er einen Menschen gehasst hätte. Ja? Ist alles in uns drin. Und diese Verdorbenheit des Menschen, das ist zum Beispiel auch so eine Wahrheit, die will man heute nicht mehr wahrhaben. Die katholische Kirche lehrt ganz offiziell, der Mensch ist gut, aber er ist beschädigt und krank durch die Sünde. Und das ist auch so ungefähr die Botschaft, die bei Prochrist und vielen modernen Evangelisten rüberkommt. Ja? Also nicht die völlige Verderbnis des Menschen, sondern da gibt es schon Gutes, aber leider gibt es auch was, was nicht so gut ist. Und das ist eine Wahrheit, die wird jeder ungläubige Mensch, der halbwegs nicht verblendet ist, zugeben. Ja, der sagt, naja, klar, na, so ein paar Sünden haben wir schon auf dem Kerbholz, aber das Gute überwiegt doch. Ja? Aber damit kommen wir nicht weiter. Damit haben wir das biblische Evangelium nicht verstanden, dass wir vom Grunde unseres Herzens her Erneuerung brauchen, weil alles verdorben ist bei einem sündigen Menschen. Und ein sündiger Mensch kann nichts hervorbringen, was in den Augen Gottes gut wäre. Er kann auch seine Schuld nicht wieder gut machen. Das ist ja auch diese natürliche Tendenz der Religion, die auch in der katholischen Kirche in diesem Falschevangelium mit reinkommt, dass man eben auch Werke braucht zur Rettung. Und der biblische Glaube sagt, du kannst überhaupt nichts zu deiner Rettung tun. Aber es gibt einen, der hat alles getan zu deiner Rettung. Und das ist der Herr Jesus. Nichts bei uns, alles bei dem Herrn Jesus. Das ist das biblische Evangelium, ja. Dass der Herr Jesus alles gut gemacht hat, was wir nie hätten gut machen können. Dass er als der unschuldige Sohn Gottes nicht nur unsere Sünden, sondern unsere ganze Sündenverderbnis, unsere Sünde getragen hat am Kreuz und gesühnt hat. Das ist das biblische Evangelium. Und es bedeutet, ich kann nichts zu meiner Rettung tun, aber ich kann den Retter annehmen und dann ist alles anders. Dann ist das Entscheidende passiert, ja? Es ist Gott, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Ganz wichtige Grundlinie des Wortes Gottes. Gott selber hat die Errettung vollbracht. Da war kein Mensch dabei und kann keiner was dazu tun zu dieser Rettung. Ja? Aber wir können sie annehmen im Glauben und dann sind wir gerettet. Ja? Aber das ist eben wichtig. Und dann eben die Liebe Gottes, die kommt erst vor dem Hintergrund zur Geltung, dass Gott der heilige, allmächtige Richter ist, der gerechterweise Zorn übt. Wir haben den Tod verdient, wir sind verdorben bis ins Mark. Das muss ich wissen und dann kann ich erst das Opfer des Herrn Jesus und die Liebe Gottes richtig verstehen. Wenn du Leuten, die selbstgerecht sind, sagst, Jesus Christus ist für deine Sünden gestorben, das ist umsonst. Ja? Das berührt die gar nicht wirklich. Das kann ihnen gar nicht weiterhelfen, bevor nicht ihre Selbstgerechtigkeit aufgebrochen ist, und sie merken, ich bin ja verloren. Ich brauche einen Retter. Und das wird heute nicht mehr gemacht. Wir wollen doch keine Drohbotschaft. Wir wollen eine Frohbotschaft. Ja, das sind so diese modernen liberalen Sprüche, die dann kommen. Ja, aber ich muss es in einer heiligen Ausgewogenheit verkündigen. Ja, Die Gnade Gottes macht erst dort Sinn, wo das Gericht Gottes verstanden wird. Ja? Und unsere eigene Verlorenheit. Und deswegen, die Gnade Gottes besteht darin, dass Gott diese sündigen, rebellischen Geschöpfe, an denen nichts Gutes ist, aus lauter Barmherzigkeit retten wollte und dass er selber seinen Sohn festgesetzt hat als den einen Mittler und Retter. Und dass er auch den Weg der Rettung festgesetzt hat, dass nämlich dieser Sohn stellvertretend unsere ganze Schuld und Sünde auf sich nehmen musste. Und dass er die volle Strafe bezahlen musste für diese ganze Schuld und Sünde. Nichts wurde ihm erlassen. Alles wurde an ihm gesühnt und gerichtet und sein Blut hat bezahlt für alle Schuld, letztlich von allen Menschen potenziell auf der ganzen Welt. Aber es wird wirksam nur für den, der es annimmt, das ist ganz klar. Aber dieses Sühnopfer, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt, das ist ein universal gültiges in dem Sinn, dass alle Menschen dieses Heil haben können, wenn sie es im Glauben annehmen. Ja. Und das ist eine ganz kostbare und herrliche Sache. Im Grunde ist es wunderbar, dass wir gar nichts zu unserer Rettung tun können, sondern dass der Sohn Gottes alles getan hat. Das ist etwas Befreiendes, wenn man das mal richtig versteht. Das andere wäre schrecklich, wenn ich etwas zu meiner Errettung dazu tun müsste, dann würde es ganz sicher schief gehen. Oder wir Menschen sind doch immer unvollkommen, wir versagen doch immer im entscheidenden Augenblick. Aber der Herr Jesus hat nicht versagt. Das ist das Wunderbare. Ja, damit ich dieses Heil empfange, das der Herr Jesus mir bereitet hat, was muss ich tun? Heute fragen gar nicht mehr viele Menschen diese Frage des Gefängniswärters. Ja, Herr, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Dieser Mann hat gezittert, er hat den heiligen, lebendigen Gott erlebt und hat gemerkt, es geht um alles. Ja. Und ihm wurde gesagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet, du und dein Haus. Aber das ist noch nicht die ganze Botschaft, ihr Lieben. Und da müssen wir aufpassen, wenn wir das Evangelium wirklich verstehen wollen, dann müssen wir die Briefe zuallererst nehmen, die uns ja lehren. Und dann bei der Apostelgeschichte die verschiedenen Beispiele für Predigten. Ja? Es wurde nicht immer alles gesagt. Aber Tatsache ist, der Mensch muss drei Dinge tun, damit er gerettet wird. Erstens, er muss glauben an die Botschaft, die ihm verkündigt wird. Ja, er muss sie ernst nehmen, er muss sie annehmen als wahr. Das zweite ist, er muss Buße tun. Buße tun ist natürlich so ein Begriff, der ist ein bisschen unglücklich, weil er heute nicht mehr so ganz verstanden wird. Im Grund geht es darum, er muss von Herzen umkehren zu Gott. Er muss erkennen, ich war auf einem falschen Weg. Einem Weg, der mich ins Verderben gebracht hätte. Und jetzt muss ich genau 180 Grad umkehren und zu Gott zurückkehren, der mir sein Rettungsangebot macht. Umkehr, Herzensumkehr zu Gott. Gedanken, das ganze Herz, der Wille, das gehört alles dazu, zu dieser Umkehr oder Buße. Und das dritte ist, er muss sich bekehren. Ja? Und das gehört ähnlich zusammen natürlich mit der Buße. Es geht darum, dass ich es an einem Punkt festmache, mein Leben ganz in die Hand des Herrn Jesus zu geben. Mich dem heiligen Gott zu unterwerfen. Komplett. Und es ist heute ein ganz großes Problem, dass es halbherzige Bekehrungen gibt, wo man eigentlich sagt, ich will schon das Heil, ich will schon den Retter, aber ich will mein Leben nicht völlig der Herrschaft Gottes unterwerfen. Das ist natürlich so ein Problem, das verkündigen auch nicht mehr so arg viele Menschen. Ja? Die komplette Lebensübergabe an Jesus Christus. Aber ihr Lieben, das ist entscheidend. Denn auf eine Weise der Kern der Sünde ist doch die Auflehnung des Geschöpfes Gottes gegen Gott selbst. Der Kern der Sünde ist, ich bin der Herr, mein Gott. Ich brauche dich nicht. So sagt doch der sündige Mensch. Ich bin mein eigener Gesetzgeber. Ich nehme mein Leben in die eigene Hand. Ich entscheide selber, was ich tun und lassen will. Und das ist Rebellion gegen die höchste Autorität des Universums. Und Gott hat einen Anspruch auf unseren Gehorsam. Er hat einen Anspruch drauf, weil er hat uns ja komplett geschaffen. Geist, Seele und Leib, alles. Also hat er auch einen Anspruch, dass wir alles ihm unterwerfen und übergeben. Und das müssen wir verkündigen, ihr Lieben. Sonst kommt es nicht zu klaren Bekehrungen und zur Wiedergeburt. Ja? Ich muss meine Rebellion gegen Gott aufgeben. Ich muss kapitulieren vor der Macht und Gnade Gottes. Und ich muss seine Autorität anerkennen. Ich bin antiautoritär aufgewachsen. Ich war Rebell durch und durch. Erst antiautoritär und anarchistisch, dann kommunistisch und dann New Age. Und ich weiß diesen Zeitgeist, der uns heute alle ein Stück prägt, dass wir alle mit Autorität Probleme haben. Mit unserem Vater haben wir Probleme. Wir haben Probleme mit der Obrigkeit, mit der Polizei, mit den Richtern, mit dem Bundeskanzler. Mit allem, was Obrigkeit und Autorität ist, haben wir Probleme. Und wir wissen gar nicht, dass das der endzeitliche Geist der Gesetzlosigkeit ist, der heute in der Luft liegt und der uns alle geprägt hat, ob wir es wollen oder nicht. Und deswegen müssen wir als Christen ganz bewusst sagen, Vater, ich unterwerfe mich deiner Autorität, denn es ist eine gütige, eine berechtigte Autorität. Es gibt ja so viele Menschen, die haben eine illegitime, boshafte, zerstörerische Autorität und üben sie aus. Sektenführer, ja, auch viele weltliche Politiker missbrauchen ihre Autorität. Aber die Autorität Gottes ist eine absolut gute, die uns nur zum Guten leitet und die uns helfen will. Aber genau diese Autorität, da haben wir so schwer, uns da komplett zu unterwerfen und zu kapitulieren vor Gott. Und das ist so wichtig. Ja? Und dann der Herr Jesus, er ist eben nicht nur mein Erlöser, sondern er ist auch mein Herr. Wisst ihr, und Herr, das sagen heute so viele Leute. Der Herr Jesus sagt selber in Matthäus 7, sie sagen dann, Herr, Herr, haben wir nicht. Ja? Und an einer Stelle sagt er, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Und das ist das Problem heute. Ja? Wenn ich sage, mein Herr Jesus Christus, dann sage ich damit, ihm gehört mein Leben, ihm gehört mein Gehorsam, sein Wille will ich tun. Von ganzem Herzen. Natürlich tue ich es immer nur unvollkommen. Ich bin da schwach. Aber der Wille, die Bereitschaft zur Lebensübergabe, die sollte da sein. Und die müssen wir verkündigen, aus meiner Sicht. Ja? Das gehört mit zum biblischen Evangelium. Und das sind so Dinge, heute sagt man den Leuten, nimm Jesus an, du kannst ruhig so weiterleben, wie du bisher gelebt hast, aber das ist eine schöne Ergänzung und du hast ein gutes Gewissen und das Ticket in den Himmel. Ja? Und das ist kein biblisches Evangelium. Den Herrn Jesus anzunehmen, ist eine komplette Lebenswende, die auch bedeutet, jetzt hat jemand anders das Sagen in meinem Leben. Nicht mehr ich, sondern der Herr. Ja? Und der Apostel Paulus hat sich bekannt als Sklave Jesu Christi, als ein Leibeigener, der ganz dem Herrn gehört. Und das ist auch unsere Stellung, wenn wir gläubig geworden sind. Ja? Also das ist diese Sache, die nicht mehr verkündigt wird, die aber ganz entscheidend wichtig ist. Buße, Glaube, Bekehrung, das gehört zusammen und das muss auch so verkündigt werden. Wenn wir aufhören, die Buße zu verkündigen und sagen nur noch Glaube, dann kommt es ganz oft zu falschen Geburten. Ja? Warum hat der Apostel Paulus dem Gefängniswärter verkündet Glaube und anderen sagt er, tu Buße? Nun, weil der Gefängniswärter, das hat er genau gesehen, der war schon bei der Buße, der hat sich schon Gott unterworfen und hat genau erkannt, ich will nicht mehr so weiterleben. Ja? Und dann fehlte der Glaube. Ja? Aber andere, bei denen fehlt die Buße. Und das ist heute leider ganz oft so. Und dann können wir nicht schon gleich zum Glauben fortschreiten, sondern müssen wir sagen, erkenne erstmal, dass du ein verlorener Sünder bist. Erkenne erstmal, dass du rebellisch bist, dass du gegen Gottes Gebote und seinen guten Willen gelebt hast und dann erkenne an, was der Herr Jesus getan hat. Ja? Und wenn wir da richtig aufeinander aufbauen, dann kommen die Menschen auch zu einer biblisch begründeten Buße und zur Errettung. Und wenn wir es verkürzt und falsch verkündigen, dann gibt es manchmal so komplizierte Fehlgeburten oder Notgeburten. Ja? Und das ist leider heute ein Problem in der Christenheit, dass es manche Menschen gibt, die einfach ein Stück zumindest Mängel in ihrem Glaubensleben haben, wo bestimmte Dinge bei der Bekehrung nicht klar fundamentiert wurden und andere, die sind gar nicht erst zum Glauben durchgedrungen, zur Rettung. Ja? Die bewegen sich in einem scheinchristlichen Rahmen. Und das ist die große Not. Und was auch noch eine Not ist, dass man nicht mehr verkündigt, was kommt denn nach der Bekehrung? Viele Evangelisten sagen heute, ja, wenn du Jesus angenommen hast, dann wird alles gut, dann ist alles wunderbar, dann hast du keine Probleme mehr. Und das ist ja nicht die Wahrheit. Ne? Im Gegenteil, manche Probleme beginnen erst richtig, wenn du den Herrn Jesus angenommen hast. Ja? Und der Herr selber, wie hat er das gemacht? Er hat gesagt, bevor du einen Turm baust, setz dich erstmal hin und überschlag die Kosten. Er war nicht so ein moderner Prediger. Er hat nicht die Kosten verschwiegen, sondern er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja? Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Also man kann dem Herrn nicht den Vorwurf machen, dass er irgendwie Werbung gemacht hätte und verleugnet hätte, was die Bedingungen der Nachfolge sind. Aber heute wird das oft verleugnet, heute wird das oft gar nicht erwähnt. Und auch das ist nicht richtig. Auf der einen Seite muss ich ganz klar sagen, Bekehrung bedeutet, mein Leben gehört jetzt Christus und nicht mehr mir. Und ich darf dem Herrn gehorchen und nicht mehr meinen eigensüchtigen Impulsen. Auf der anderen Seite darf ich auch sagen, von der Herrlichkeit dieses neuen Lebens als Kind Gottes, wir haben heute Morgen davon gehört, ja, dass ich dann geborgen sein darf bei dem himmlischen Vater, dass ich die Hilfe, den Segen, die Gebetserhörungen von dem allmächtigen Gott haben darf, dass die Segensverheißungen mein sind, wenn ich ein Kind Gottes bin. Auch das dürfen wir sagen, was es für eine wunderbare Sache ist, mit dem Herrn Jesus zu leben. Ja, das gehört auch mit ins Evangelium hinein. Und deswegen, diese Verkürzung bewirkt einfach, dass Menschen nicht so richtig auch geistlich durchdringen. Und es hängt eben auch damit zusammen, dass oftmals menschliche Methoden angewandt werden, um dieses Evangelium, um ihm nachzuhelfen. Und der Apostel Paulus macht es so klar, das Wort vom Kreuz, das Evangelium, hat eine ihm innewohnende Kraft. Ja? Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft, 1. Korinther 1,18. Ja? Das Evangelium ist eine Gotteskraft, Römer 1,16. Ja? Aber diese Dinge werden oftmals heute so dargestellt, ja, also das Evangelium ist ja nett und recht, aber ich muss nachhelfen. Ich brauche noch ein bisschen Rockmusik, ich brauche ein bisschen Theater, ich brauche Promis, ich brauche einen menschlichen Rahmen, wo die Leute sich wohlfühlen. Ich muss sie anlocken mit einem Radfahrweltmeister, mit einem Zauberer, mit einem Bauchredner. Es ist Wahnsinn, was hier alles geboten wird. Clowns, ja, wenn man sich mal anguckt, die falschen Köder, die bei Pro Christ alle schon aufgeführt worden sind, ja, es ist einfach eine Katastrophe. Ja. Da wird dann irgendein Promi interviewt, der gar nichts mit dem Glauben am Hut hat. Ja. Irgendein Oberbürgermeister der Stadt Bremen war das einmal. Dann war es ein liberaler Bischof aus der bremischen Landeskirche, der gesagt hat, wir verkündigen den Auferstandenen und dabei gemeint hat, eigentlich ist er ja gar nicht auferstanden, das Grab war voll, aber wir verkündigen den Mythos. Ja. Und solche Leute wurden da einfach reingelassen, damit eben alles schön respektabel vor der Welt ist und die Leute beeindruckt sind. Und das ist tödlich für die Evangeliumsverkündigung. Ja? Wenn der Apostel Paulus schon sagt, ich will gar nicht mal Redeweisheit anwenden, dann ist das umso schlimmer. Ja? Und wenn wir uns jetzt Gedanken machen, was sind denn diese falschen Evangelien, die da heute verkündigt werden, ja? Dann denke ich, kommt da auf der einen Seite ganz deutlich auch nochmal das, was wir vorher im Positiven gesagt haben, im Negativen raus. Das falsche Evangelium, das verkündigt einen falschen Gott. Das ist mal das Erste. Ja? In verschiedener Weise. Oftmals heute eben, Gott ist ein toleranter Daddy, der die Sünde gar nicht so ernst nimmt, der dir schon längst vergeben hat, der alle Menschen schon errettet hat, ja, das die Allversöhnung ist ja das falsche Evangelium der Ökumene, wo auch die Religionsvermischung rauskommt. Gott hat in Christus schon alle Menschen erlöst und deswegen kommt der Moslem und der Hindu auch in den Himmel. Ja, das ist die Variante, die heute von der Emerging Church und von den liberalen Theologen verkündet wird. Und das ist die Menschenfreundlichkeit Gottes, dass Gott die Sünde gar nicht so ernst nimmt, sondern alle in den Himmel durchwinkt. Ja, und das ist eine furchtbare Irrlehre. Die liberale Theologie ist eine grausame, menschenmordende Irrlehre. Ich habe das mir gedacht, als ein Verwandter von uns gestorben ist, der eben in wilder Ehe gelebt hat, nachdem er sich von seiner Frau hat scheiden lassen, der ein schwieriges und schlimmes Leben im Grund geführt hat. Der wusste vom Evangelium und ist verachtet und abgestoßen hat. Und der ist irgendwann mal, als er gerade ein Glas Bier trinken wollte, tot umgefallen. War weg. 56 etwa. Ja. Und dann haben wir erlebt, wie eine ledige Mutter, eine Pfarrerin, die Mutter eines Alleinerziehenden, Mutter eines Kindes war, wie die dann gekommen ist und hat diesen Mann in den Himmel gepredigt und hat gesagt, nun umfangen ihn die barmherzigen Arme Gottes. Und er hat sich doch so gefreut, wie der Verstorbene mit seiner Freundin zusammengelebt hat. Ja. Und jetzt ist er im Himmel. Er ist ja getauft. Ja. Und das ist eine furchtbare Lüge und ein Betrug. Ja. Dass man hier ein falsches Evangelium, eine falsche Barmherzigkeit und eine falsche Liebe Gottes verkündigt. Ohne die Heiligung, ohne das Gericht, ohne die Buße, ohne den Glauben. Und das ist nur noch Lüge. Ja? Aber das wird überall verkündigt. Dafür bezahlen die Leute noch die Kirchensteuer, wenn auch manchmal schweren Herzens, weil sie gerne so eine Beerdigung haben wollen, wo sie in den Himmel deklariert werden. Ne? Und dann die Pfarrerin, inzwischen beten die ja schon für die verstorbenen Seelen. Soweit sind wir auch schon wieder katholisch geworden. Ja? Habe ich auch wieder bei einer evangelischen Beerdigung erlebt, wo auch wieder eine Pfarrerin für den Toten gebetet hat. Ja? Das sind so diese Dinge. Falsches Evangelium, ein falscher Gott. Die Heiligkeit Gottes, das Gericht Gottes wird alles weggelassen. Manchmal wird Gott eben auch ja, zu seiner Art universaler Kraft gemacht, ne, so wie im Hinduismus, alles ist Gott, ne, verschiedene Spielarten, aber Gott wird immer verfälscht. Und es ist auch ein falscher Jesus. Das habe ich vorher schon gesagt. Ja. Der Jesus zum Beispiel der Emerging Church oder des sozialen Evangeliums ist weder als Sohn Gottes anerkannt, ja, denn die glauben ja, alles sei nur ein Mensch gewesen, ein Weisheitslehrer oder ein Reformer oder Revolutionär, und er ist auch kein Erlöser gewesen, ja? Denn seinem Tod am Kreuz wird keine sühnende Kraft zugebilligt. Und das ist ein falsches Evangelium, das die Leute in die Hölle schickt. Das ist ganz klar. Wer das glaubt, dieser Sozialaktivismus, Gottes Ziel ist, dass es den Menschen hier im Diesseits besser geht und deswegen sind Streiks um höhere Löhne und bessere Gewerkschaftsbedingungen sind ein Teil des Reiches Gottes und sind der Wille Gottes und das Evangelium. Das ist absurd, ja, aber das ist das Evangelium des Ökumenischen Weltrats der Kirchen und auch der Emerging Church und immer mehr auch der Evangelischen Allianz. Ja, mit der Micha-Initiative hat sich die Evangelische Allianz vollends ganz dem sozialen Evangelium geöffnet. Ich habe ja da ein Buch drüber geschrieben, Soll die Gemeinde die Welt verändern, wo dieses soziale Evangelium unter den Evangelikalen mal so aufgedeckt wird. Und das ist heute eine ganz schlimme Irrlehre, ein falscher Jesus, der Revoluzer, der Sozialreformer, ja, oder eben, wie gesagt, auch eben, dass Jesus als Heiler angesehen wird. Es ist ja interessant, ein bekannter Charismatiker, der Arnold Bittlinger, hat einmal gesagt, für ihn ist Jesus der Prototyp des Schamanen, also des Zauberheilers. Ja, und er hat auch gesagt, ja, da seien große Verwandtschaften zwischen dem christlichen Glauben und diesen schamanischen Religionen, das müsste man doch nützen und da eine Brücke bauen, das sei doch ganz verwandt. Ja? Da merkt man, der Mann hat nichts verstanden vom biblischen Evangelium. Ja? Der ist vom Liberaltheologen zum Charismatiker mutiert und hat nie eine Bekehrung erlebt. Ja? Und das ist auch ein falsches Evangelium, ein falscher Jesus. Ja? Oder dann eben auch New Age Jesus, der kosmische Christus. Ja, wenn man das schon hört, dann merkt man, oh, ja, da geht es letztlich um den Antichristus, der da propagiert wird. Und so finden wir eben auch ein falsches Menschenbild. Wie gesagt, der Mensch ist von Natur aus gut. Der Mensch hat Gutes, man muss das Gute in ihm stärken. Und es ist das Evangelium des Selbstwertes. Ja, die berühmten Dinge, dass man sagt, Gott findet dich ganz toll. Ja, schau in den Spiegel und sag dir jeden Tag, wie toll du bist, wie wunderbar du bist. Das ist doch nicht biblisch. Ja? Wir sind in uns selbst verdorben. Der Apostel Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes ist. Aber wir sind geliebt und kostbar um des Herrn Jesus willen. Das ist ein großer Unterschied. Aber in uns selber ist nichts Gutes. Aber dieses Evangelium des Selbstwertes sagt, du darfst den Menschen keinen Sünder nennen, das verletzt ihn. Du musst seinen Selbstwert stärken. Ja? Das ist ja der Schuller und diese ganzen Norman Vincent Peale, diese Irrlehrer, die davon reden und die dann auch ein positives Denken vertreten, wo Jesus praktisch eine Art Zauberer ist. Wenn du also bekennst, du wirst gesund, dann bist du gesund. Wenn du bekennst, ich bin reich, dann strömen dir die Tausender zu. Na, das ist ja bei den charismatischen Kreisen so dieses magische, falsche Evangelium. Wenn du etwas bekennst, dann bekommst du es auch. Ja, falscher Glaube. Diese Dinge spielen heute alle eine Rolle. Auch die römische Falschevangelien, vor allen Dingen eben das falsche Evangelium, durch Sakramente gerettet zu werden. Das ist ja die Kirche Roms, die sagt, diese falsche Priesterschaft ist notwendig zum Heil. Du musst die Sakramente empfangen, sonst kannst du nicht in den Himmel kommen. Und hinterher müssen die Priester für dich beten, damit du nicht zu lange im Fegefeuer bist. Ja, das ist ja denen ihre Verdrehung und Verfälschung. Und letztlich ist es eine Rettung nicht durch den Herrn Jesus als den einen hohen Priester, sondern durch falsche Priester, die eben magische Handlungen an dir vollziehen, begonnen von der Säuglingsbesprengung bis zur letzten Ölung. Und durch diese Sakramente wirst du gerettet. Ja, auch ein falsches Evangelium. Ja. Ein falscher Glaube ohne Buße, ohne Zerbruch, auch das wird heute gepredigt. Ja. Und es wird insgesamt auch in den Methoden eben ganz viel Lüge und Betrug hineingebracht. Wieder Krieg, diese ganzen modernen Gemeindewachstumsströmungen sagen, predige nur das Positive. Du darfst Sünde nicht mal erwähnen. Du darfst nicht von Buße reden, sondern du musst den Leuten nur immer wieder sagen, wie vorteilhaft und schön es ist, wenn sie Christen sind. Ja? Dann werden sie schon bekehren. Bloß es ist dann keine Bekehrung, wenn man den Leuten verschweigt, was ihr wahrer Zustand ist. Ja? Oder eben einfach diese seelische Überredung. Das ist auch bei Pro Christ. Dann wird so ein gefühlsschwangeres Lied fünfmal gesungen, ja, und dann wird so in eindringlicher Stimme gesagt, kommen Sie nach vorne. Und da wird Seelenmassage betrieben und dann fangen die Mitarbeiter an, als Erste nach vorne zu kommen, um die Leute noch mitzuziehen. Und dann stehen die Leute auf und kommen nach vorne. Ja? Aber das ist doch keine biblische Geschichte, ja? Sondern ich muss doch erst einmal sehen, hat das Wort Gottes jemand wirklich getroffen? Und dann wird er sich bekehren, dann muss ich nicht Seelenmassage betreiben. Ja, das sind auch so Methoden, die nicht biblisch sind. Und genauso natürlich auch die ganze mystische Methode, die jetzt immer öfters kommt. Meditiere vor einer Kerze, vertief dich in eine Ikone und dann wirst du schon irgendwie Glauben finden. Ja, das ist natürlich auch, oder werde ganz stille und horche in dich hinein, was Gott jetzt sprechen wird. Das sind lauter so moderne Methoden, die heute auch propagiert werden, wo man über Mystik zu einem angeblichen Glauben kommen will. Auch das ist Verfälschung. Ja? Und eben diese ganz große Sache, Gott nimmt dich an, wie du bist. Stimmt's oder stimmt's nicht? Gut, das ist eine halbe Wahrheit. Ja? Gott nimmt den Sünder an, er muss nicht erst besser werden. Aber er muss umkehren, er muss seine Sünde bereuen, er muss bereit sein, mit seinem alten Leben zu brechen und an den Herrn Jesus zu glauben. Ja? Wenn man nur sagt, Gott nimmt dich an, wie du bist, und dann geht es gleich weiter und er lässt dich auch, wie du bist. Ja? Er segnet das ab, was du tust, dein altes Leben, dass du unverheiratet zusammenlebst, dass du betrügst und lügst. Ist alles nicht so schlimm, ist alles schon vergeben. Du hast den Freifahrtschein in den Himmel. Und das ist auch eine grausame Irreführung der Menschen. Ja? Rettung ohne Buße. Rettung ohne Bruch mit dem alten Leben. Das gibt es nicht bei Gott. Geht nicht. Ja? Und von daher merken wir, wir haben eine Zeit, wo ganz viel Betrügerisches verbreitet wird. Und wir sind herausgefordert, mitten in diesen falschen Stimmen das echte Evangelium getreulich zu bezeugen. Und auch wirklich viel zu beten, dass noch Menschen wirklich dieses Evangelium auch annehmen. Und auch, dass die Gläubigen zugerüstet werden, dieses Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes noch bezeugen. Wir ganz persönlich, aber auch andere. Und ganz besonders die Evangeliumsboten. Wir sollten auch beten, dass Gott wirklich in dieser letzten Zeit noch Evangeliumsboten erweckt, die ganz neu nach der Schrift wirklich das unverkürzte Evangelium verkündigen. Die auch bereit sind, das wirklich im Glauben zu tun, nicht irgendwie auf eine Anstellung in irgendeinem Missionswerk hoffen, sondern wirklich auch hinausgehen, so wie es die Apostel auch getan haben, im Vertrauen auf den Herrn, um das Evangelium noch auszubreiten. Auch das fehlt uns im Grund weitgehend. Ja, wir haben nur noch wenige Evangelisten, die vollzeitlich diese Botschaft auf eine getreue Weise hinausbringen. Ja, und für die müssen wir beten, aber wir bräuchten viel mehr. Und trotzdem, jede Gemeinde ist gefordert, die Botschaft des Evangeliums auszubreiten in ihrem Verantwortungsbereich. Jeder Einzelne ist gefordert. Ja, sei es durch evangelistische Kalender, durch Traktate und Schriften, durch Bibelverteilung. Und wir merken gerade auch bei Büchertischen, wie offen viele Ausländer sind für das Evangelium, für Bibel, Neue Testamente, Kalender. Ja. Das ist eine offene Tür, da müssen wir wirklich auch bereit sein, Zeit und Kraft zu investieren, um diese Botschaft noch hinauszubringen. Ich möchte abschließen mit dieser Ermunterung und Ermahnung aus dem 2. Timotheus 4, die ganz genau in unsere Zeit hineinspricht und die eben auch vom Evangelium gilt. 2. Timotheus 4, Abvers 1. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Ja, wir leben in dieser Zeit, wo die Menschen sich nach einem falschen Evangelium eher umschauen, wo in der Christenheit falsche Lehren, falsches Evangelium bevorzugt wird vor dem Echten, weil das Echte ein hartes Wort ist. Das ist eine harte Lehre. Wer kann sie hören, haben die Juden gesagt, als der Herr Jesus bestimmte Dinge verkündigt hat. Aber genau diese ernste, harte, sperrige Botschaft ist die einzige, die wirklich Menschen retten kann. Und deswegen sind wir verpflichtet, mit dieser heiligen Verpflichtung diese Botschaft noch weiterzugeben. Betend weiterzugeben, auf verschiedene Weise, vielleicht auch CDs oder eben Bücher, Schriften, persönliches Zeugnis, wie auch immer, wie jeder auch die Kraft und die Möglichkeit hat. Aber dieser Auftrag ist wichtig. Und der Herr Jesus wird uns darin beistehen, dass wir wirklich auch die Widrigkeiten erdulden. Das kostet Leiden, das kostet Schwierigkeiten, aber wir dürfen diesen Dienst tun. In dem Wissen, dass es einen Lohn dafür gibt, dass es Frucht bringt, wenn wir diese wunderbare Rettungsbotschaft noch hinaustragen. Möge der Herr uns dazu stärken. Amen. Ja, wollen wir vielleicht noch beten zum Abschluss? Wollen wir dazu aufstehen? Herr Jesus Christus, ja, wir preisen dich und danken dir, dass du uns herausgerettet hast aus der Finsternis, aus der Sünde, dass wir dieses kostbare Evangelium hören und verstehen durften, diese Rettungsbotschaft, die uns bezeugt, wie du dich geopfert hast für uns, wie du als unser Herr und Retter auferstanden bist und nun in der Herrlichkeit bist. Herr, und du hast uns auch den Auftrag gegeben, deine Zeugen zu sein, Zeugen des Evangeliums, dass wir diese Rettungsbotschaft auch anderen weitersagen, dass wir, so wie wir die Möglichkeit und die Kraft dazu haben, wirklich auch dafür sorgen, dass das Evangelium unverfälscht weitergetragen wird. Auch überall in der Welt durch gläubige und treue Evangeliumsboten, Missionare, Herr. Du hast uns diese Verantwortung gegeben und bitte schenke, dass wir sie doch verstehen. Bitte schenke, dass wir uns auch nicht irgendwie verführen lassen durch die falschen Evangeliumsbotschaften, die heute im Umlauf sind, sondern dass wir das wahre, unverkürzte Evangelium selber glauben und dann auch weitertragen. Und gib du Gnade angesichts der vielen Irreführungen, auch auf den Missionsfeldern. Gib du Gnade, dass doch wirklich diese unverfälschte, echte Rettungsbotschaft noch hinausgetragen werden kann in der Kraft deines Geistes. Dass es noch auch Gläubige gibt, die du berufen kannst und senden kannst, sei es als Missionare in andere Länder, sei es bei uns auch zur Verkündigung des Evangeliums. Schenke doch dazu uns auch ein Aufwachen, eine geistliche Stärkung und Belebung. Wir wollen es dir anvertrauen und dir danken. Du bist der Herr der Ernte, Herr. Dir dürfen wir vertrauen, dass du auch dieses Werk des Evangeliums herrlich zu Ende bringen wirst, bis die Gemeinde vollendet ist und du wiederkommst, um uns in die Himmelsherrlichkeit zu entrücken. Danke für diese Hoffnung. Danke für dein Wort. Segne es an uns und lass es weiterwirken. Amen.